Wir stehen immer noch am Epheserbrief. Es kommt mir vor, als wenn man damit nicht fertig werden könnte. Schlagen Sie mal bitte auf Epheser 6, Vers 12. 22 meine ich. Epheser 6, Vers 22. Da sagt der Paulus, ich habe diesen Brief meinem Bruder Tychikus mitgegeben, dem Glückskind, wissen Sie, der soll ihn euch überbringen und soll, Vers 22, welchen ich gesandt habe zu euch, um des Willen, dass ihr erfahrt, wie es um mich steht und dass er eure Herzen tröste. Friede sei den Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich bin hängen geblieben bei diesem wundervollen Sätzchen. Ich habe den Tychikus, dieses Glückskind, zu euch geschickt, dass er eure Herzen tröste. So ein Satz kann bloß in einem christlichen Brief stehen, nicht? Dass er eure Herzen tröste. Das Trösten spielt im Evangelium und in der christlichen Gemeinde eine ganz große Rolle. Und darum muss ich ein bisschen ausführlicher davon reden. Und da muss ich als erstes mal sagen, es gibt auch ein falsches Trösten. Es gibt auch ein falsches Trösten. Ich will ein Beispiel sagen. Ich las heute Morgen für mich im Propheten Jeremia. Jeremia tritt in der Gemeinde Gottes auf, im Volk Israel, im Volk Gottes. Das ist die Gemeinde im Alten Bund. Er tritt auf und bezeugt ihr, eure ganze Frömmigkeit ist nur noch äußerlich. Ihr habt unbeschnittene, unbekehrte, unwiedergeborene Herzen. Gebe zu, sagt er, alles, der ganze religiöse Betrieb, Bibelstunde, Gottesdienste, Kirchenchöre, Frauenverein, alles läuft großartig, aber es ist ein äußerlicher Betrieb. Und nun ist die Hand des Herrn gegen euch gekehrt und er verkündigt ihnen das Gericht. Der Herr wird die Babylonier über euch kommen lassen. Jerusalem wird in Schutt und Asche sinken. Der Tempel Gottes wird in Flammen aufgehen. Darauf gibt es große Aufregung. Und es melden sich andere Propheten zu Wort. Die sagen, Moment mal, wir sind auch Propheten. Wir haben auch Gottes Wort. Und wir kennen die Liebe Gottes zu seinem Volke. Und die Liebe Gottes seinem Volk wird niemals zulassen, dass so schreckliche Gerichte kommen. Das ist ja schrecklich, so von Gott zu reden. Sie trösten das Volk. Sie trösten sie, nein, ihr braucht keine Angst zu haben. Gott ist die Liebe, er wird das euch nicht antun. Ihr seid ja Kinder Gottes, alle miteinander, regt euch bitte nicht auf. Friede, Friede. Und da tritt Jeremia gegen diese falschen Propheten auf und sagt, sie predigen, so sagt er wörtlich, sie predigen Friede, Friede, wo kein Friede ist. Und trösten mein Volk mit falschem Trost. Da kommt das Wort trösten vor. Sie trösten mein Volk in seinem Unglück falsch. Das heißt, diese falschen Propheten, das waren nicht nur Gauner, sondern das waren Leute wahrscheinlich mit einem weichen Herzen. Die wollten barmherziger sein als Gott. Die wollten barmherziger sein als Gott, wo Gott sagt, gib nur eins, dass du Buße tust und mit deiner Sünde brichst und mit Ernst mich suchst und nun endlich dich zu mir kehrst. Das ist die einzige Möglichkeit zu retten. Da sagen sie, ach, es geht auch so. Gott hat euch lieb, ihr seid alle Gottes Kinder. Friede, Friede, wo kein Friede ist. Sie wollten barmherziger sein wie Gott. Gott verkündigt Gericht durch den Mund des Propheten Jeremia. Gott schließt kein Frieden mit unserer Sünde. Gott will ein zerbrochenes Herz, das Buße tut und umkehrt. Anders geht es nicht. Billiger geht es nicht. Ich muss noch mal eben erzählen, nicht wahr, dass ich einst auf einer großen Fachkonferenz in Hannover einen Vortrag halten musste über das Thema, was fehlt unserer Predigt? Und dann habe ich so angefangen, unserer Predigt fehlt, war vielleicht 2000 Pfarrer da, unserer Predigt fehlt die Angst, dass wir und unsere Gemeinden ewig verloren gehen könnten. Darauf wurde ich überschüttet mit Briefen von Hannover, sind Sie wahnsinnig, wir und unsere Gemeinden können nicht verloren gehen, wir sind alle getauft. Wir sind eingepflanzt in Leib Jesu Christi, als Kinderleib. Es kann nichts mehr passieren. Es kann nicht mehr passieren. Da habe ich Ihnen immer geschrieben, ihr predigt Friede, Friede, wo kein Friede ist. Nicht? Es ist schön, dass ich meine Kinder zu Jesus bringen durfte in der Taufe. Aber es geht doch nicht anders, als dass wir Jesu Eigentum werden. Kurz nachher war ich in einer anderen Versammlung aus Friesland, da waren lauter reformierte Pfarrer, da habe ich über dasselbe Thema reden sollen. Und da habe ich gesagt, ihr werdet mir ja nicht erzählen von der Taufe, dass ihr reformierten Prediger, das sind Lutheraner mehr so in der Taufe, ne? Es fehlt unserer Predigt die Angst, dass wir in unsere Gemeinde in die Hölle kommen könnten. Und da sagten sie, aber das ist ja völlig verkehrt, Bruder Busch. In der Bibel steht, Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit ihm selber. Die ganze Welt ist die Arche Noah geworden, seitdem Jesus gestorben ist. Es ist schon alles gerecht. Da habe ich mich entsetzt, nicht? Da habe ich mich entsetzt. Da habe ich gesagt, wie viel wird unsere Christenheit Friede, Friede gepredigt, wo kein Friede ist. Und wie schnell predigen wir unserem eigenen Herzen Friede, Friede, wo vielleicht kein Friede ist. Wir sitzen hier und sagen, also du bist doch in Ordnung. Sind wir wirklich in Ordnung? Der Erweckungsprediger in Wuppertal, Krummacher, der hat oft seine Gemeinde beschworen, bitte, nehmt's nicht so einfach. Und wenn euch die Frage aufkommt, bin ich ein Kind Gottes, dann schiebt's nicht gleich als eine teuflische Anfechtung von euch, sondern gebt Antwort auf die Frage, bin ich's wirklich? Wie viel ist zum Beispiel solch falsches Trösten geschehen auf Friedhöfen bei Beerdigungen, nicht? Da stirbt irgendein rotweinfroher alter Onkel, nicht? Der also der Kirche jedes Jahr 12 Mark geschenkt hat für die Armen und nun wird er beerdigt und dann singt man, nicht wahr, lass mich gehen, dass ich Jesu möge sehen. Und dann wird von der lebendigen Hoffnung gesprochen, die wir alle haben, in den Himmel zu kommen. Das ist schrecklich, nicht? Trösten, trösten, wo Friede, Friede, wo kein Friede ist. Es steht im Römerbrief, Gottes Zorn entbrennt über alle Ungerechtigkeit der Menschen, die Wahrheit in Lüge aufhalten. Und wo Gottes Zorn entbrennt, da kann ich nicht trösten. Ich muss hier jetzt ein Wort mal zur Seelsorge sagen. Es ist vielleicht hart. Es ist mir klar geworden, wir können nicht barmherziger sein als Gott. Wir können nicht barmherziger sein als Gott. Und nun geschieht es, Gott sei Dank, und in dieser Bibelstunde und im Gottesdienst, dass Herz und Gewissen erwachen und plötzlich ihre Verlorenheit und Sünde erkennen. Und nun in große Not kommen und sagen, Pastor Busch, ich bin verloren, was soll ich tun, dass ich selig werde? Glaube an Herrn Jesus Christus. Und dann können sie es nicht fassen. Dann können sie es nicht glauben. Dann habe ich auch versucht, solchen Seelen zuzureden, ihnen Gottes Wort vorzulesen. Aber sie können es nicht fassen. Und dann weiß ich, solange der Herr Jesus uns die Tür in sein Gnadenreich nicht auftut, kann der Pastor auch nicht auftun. Er lässt uns, ehe wir vielleicht zum Frieden kommen und zur Heilsgewissheit kommen, einige Zeit, darf ich mal so sagen, schmoren in seinem Gericht. Er lässt uns einige Zeit im Anblick der Hölle leben, in großer Verzweiflung, ob wir wohl angenommen werden könnten. Er tut dann die Türe auf. Wenn er ein Menschenherz so erweckt, verstehen Sie, wenn er ein Menschenherz so erweckt, dass es Angst kriegt, es könnte verloren gehen, und wenn er ein Menschenherz so erweckt, dass es nur einen Wunsch noch hat, ich möchte Vergebung meiner Sünden und ein Kind Gottes werden, das ist eine Wirkung des Heiligen Geistes. Und das führt er auch zum Ende, da können Sie ganz überzeugt sein. Und wenn hier so gequälte Seelen sind, denen kann ich nur sagen, dann sag deinem Herrn jeden Tag, jawohl, ich habe nichts als Zorn verdient. Aber nun will ich deine Gnade erfahren. Und dann kommt die Stunde, wo er die Tür auftut. Verstehen Sie, ins Reich der Gnade. Wo er die Gnade auf einmal durchdringend erfahren lässt. Von dem großen Terstegen, dem Liederdichter Terstegen, habe ich gelesen, dass ihm Gott beinahe 2 Jahre in großer Dunkelheit ließ und furchtbarem Gericht, dass er Angst hatte, ich bin verloren. Und dann sagt er selber so, und dann offenbarte er mir sein Erbarmen und seine Gnade in durchdringender Weise. Nun, davon versteht der nichts, der überhaupt noch nie Angst gehabt hat um seiner Seligkeit. Der versteht von dem, was ich jetzt sage, überhaupt noch nichts, nicht? Verstehen Sie? Aber wer dem lebendigen Gott begegnet ist, der versteht das. Und nun meine ich, wer so im Feuer des Gerichtes Gottes steht, dem kann ich in Heiland bezeugen, aber ich kann ihm die Gnade nicht in die Hände legen. Das muss er selber tun. Das muss er selber sagen, nicht? Und er wird es tun. Wir können nicht barmherziger sein als Gott. Solange der Herr uns ins Gericht führt, können wir nicht Frieden reden. Es gibt ein Trösten wollen unter allen Umständen, da ist nichts zu trösten. Ich habe in diesem letzten Kriege 2-mal Leute aufsuchen müssen, um ihnen mitzuteilen, dass ihr Sohn gefallen war. Das hat ja im Ersten Weltkrieg der Pastor machen müssen und Gott sei Dank hat es im Zweiten Weltkrieg die Partei übernommen, nicht? Scheinrecht. Das war ein Beruf, junge Junge. Und 2-mal geschah es, dass eine Kompanie, ehe es die Partei erfuhr, an mich schrieb, bitte gehen Sie den Eltern hin. Der Junge war bei Ihnen im Jugendkreis und sagen es denen. Und beide Mal habe ich es erlebt, dass es ganz gottlose Leute waren. Das eine war eine Frau, die lästerlich einfach redete, sie wollte vom Pastor nichts wissen und so weiter. Und dann habe ich ihr schließlich sagen müssen, also ich habe ihren Brief mit der schrecklichen Nachricht, der einzige Sohn ist tot. Da schrie die los wie ein Tier, nicht? Und dann schrie sie immer, haben Sie keinen Trost für mich? Ich hatte keinen. Ich hatte ernsthaft keinen. Ich stand da, da schrie sie, Pastor muss doch trösten können. Ich stand da, ich hatte keinen. Bin am nächsten Tag nochmal hin, habe gesagt, jetzt hat Gott mit ihnen geredet. Und wenn sie jetzt zu ihm umkehren, hat er Trost, die Fülle für sie. Aber so nicht. Wir müssen das lernen. Es wird nicht unter allen Umständen getröstet. Nein, nicht. Es amüsiert mich beinahe, wenn ich so höre, da ist ein höchsten großes Unglück und das erste ist, kommt die Feuerwehr und dann kommen Priester durch, um die Sterbenden zu trösten. Sie sagen, woraufhin eigentlich? Verstehen? Woraufhin trösten die da? Das muss eine feine Sache sein. Ich bin froh, dass ich dazu nicht gerufen werde. Plötzlich Leute, die in die Ewigkeit gerufen werden, aus einem Leben der Sünde heraus vielleicht, nun trösten, womit denn? Wer sein Leben lang den himmlischen Trost der Vergebung der Sünden verachtet hat, der hat im Leben und Sterben keinen Trost. Dem, für den habe ich auch keinen. Vielleicht hat die Welt da Tröstungen, nicht wahr? Bitteschön, Aber ich glaube nicht, dass die hinhauen. Also das ist erst, was ich sagen möchte. Die Bibel spricht sehr ernst davon, dass es eine zeitliche und ewige Trostlosigkeit gibt. Die Hölle ist der Ort, wo man Trost sucht bis dort hinaus und keinen kriegt. Und das, wo der Herr Krieg predigt und Buße predigt und Umkehr und Gericht, dass wir da nicht Frieden predigen können. Das muss ich vorausschicken. Und wenn man den Hintergrund sieht, dann versteht man, wie großartig das ist, wenn der Paulus sagt, liebe Gemeinde in Ephesus, und nun schicke ich euch den Tychikus, das Glückskind, dass er eure Herzen tröste. Verstehen Sie? In dieser Welt der Trostlosigkeit kann der Paulus einen Mann losschicken und tröstet. Da ist einer, der trösten kann, und da sind Leute, für die Gott Trost bereit hat. Ich habe den Hintergrund so ausführlich beschrieben, weil kein Mensch heute mehr das Christentum mehr ernst nimmt, weil man gar nicht mehr die ernste Kehrseite der Sache sieht, nicht wahr? Dass Herzen getröstet werden können, das ist etwas so Wunderbares, etwas so Himmlisches, etwas so dem Evangelium gemäßes, nicht? Etwas so Ausnahmemäßiges, etwas so nur mit Jesus Zusammenhängendes, dass es gar nicht selbstverständlich ist. Und nun wollen wir also ansehen, was das heißt, dass er eure Herzen tröste. Sehen Sie, ich kann mich ja von dem Epheserbrief nicht trennen, ich habe also darüber lange gebrütet, womit soll denn jetzt wohl, oder wie soll der Tychikus die Gemeinde in Ephesus trösten? In welcher Hinsicht? In welcher Hinsicht? Nicht, wenn also ein Kind stirbt, dann weiß man, soll man trösten, wenn Verlust, oder wenn einer krank ist, nicht, dann tröst man, dass er Geduld haben soll. Aber hier steht nur einfach, dass er eure Herzen tröstet. Um was geht es? Und ich glaube, es geht hier um drei Dinge. Um drei Dinge, und die möchte ich Ihnen zeigen. Das erste, es geht hier, glaube ich, doch darum, dass die Gemeinde erschüttert war über die Gefangenschaft des Apostels Paulus. Dass ihr erfahrt, wie es um mich steht, dass euer Herzen tröstet. Das heißt, das Trösten hing zusammen mit dem Schicksal des Paulus. Sehen Sie, die Christenheit der damaligen Welt, in den Gemeinden ums Mittelmeer, die ging alle auf den Paulus zurück. Er war ihr geistlicher Vater. Und wenn sie ihm auch viel Not gemacht haben, sie waren doch seine geistlichen Kinder. Was hat der Mann für eine Wirkung? Sehen Sie, ich bin jetzt 30 Jahre in Essen. Und das ist also nun eine großartige Sache, dass so ein Bibelstündchen zustande gekommen ist, nicht? Und das gilt also als großes Wunder noch. Denken Sie mal, der Paulus, der hat in ein paar Jahren die Länder rings ums Mittelmeer erfüllt mit dem Schall des Evangeliums. Was war das für ein vollmächtiger Mann, nicht? Was strömte Kraft und Leben von ihm aus? Und da lässt ihn Gott in die Hände dieser Römer fallen und die halten im Gefängnis. 2 Jahre hing er in Caesarea bei diesen doofen, ich kann nicht anders sagen, bei diesen doofen Landpflegern. Einer hielt ihn fest im Gefängnis, weil er hoffte, der Paulus würde ihm Geld geben, damit er frei käme. Auf solch einem sinnlosen Grund sitzt dieser Mann, an dem das Schicksal des Reiches Gottes hängt, sitzt im Gefängnis, weil so ein bestechlicher römischer Heini da kassieren will, ne? Und da ist nichts zu kassieren, weil Paulus gar nichts hat. Und dann wird er nach Rom geschleppt und der römische Kaiser Nero, der damals regiert, der war ja kolossal ausgefüllt und beschäftigt, der Mann, ne? Der ist in Zirkusspielen aufgetreten und der hat Rom anstecken müssen und die Christen verfolgen und allen möglichen Unsinn treiben. Der kam und kam nicht dazu, diesen Prozess zu führen, so ist Paulus Jahr um Jahr im Gefängnis. Das war für die Gemeinden, denen der Paulus ein geistlicher Vater war, eine große Anfechtung. Glauben Sie? Wie kann Gott sowas zulassen? Da konnte man es wirklich fragen. Der große Schriftausleger Alfred Bengel, Albrecht Bengel, der große Schriftausleger Albrecht Bengel, hat so großartige Sätze gesagt, einer der schönsten ist der, hat mir viel geholfen. Für die Vernunft sieht es aus, als verstünde sich Gott schlecht auf seinen Vorteil. Ja, also jede Firma setzt ihre besten Leute ein und Gott nimmt seinen besten Mann und lässt ins Gefängnis wandern. Wenn ich an meinen Bruder Johannes denke, der Westbund blüht und blüht und lässt ihn Gott von einem 18-jährigen besoffenen Karnevalsbruder totfahren. Da konnte Gott doch die Hand zwischen halten, ne? Für die Vernunft sieht es aus, als verstünde sich Gott schlecht auf seine Vorteile. Und das war für die Gemeinde sicher eine Anfechtung. Und nun sagt er, bitte gucken Sie mal rein, in Vers 21, auf dass ihr wisset, wie es um mich steht und was ich schaffe. Wird's euch alles kundtun, Tychikus, auf dass er eure Herzen tröstet. Nun geht der Tychikus also hin und sagt, liebe Gemeinde, lasst euch das mal nicht anfechten, dass der Paulus im Gefängnis ist. Wenn Sie mal einen Philipperbrief lesen, da steht, da schreibt der Paulus, er habe in dem Prätorium, das war die Kaserne der römischen Garden, also das war so die Elite-Krieger aus aller Welt, die hatten ja so Fremdlegionen da, nicht? Germanen und alles Mögliche. Und das waren alle die von 1,80 Meter aufwärts und, wissen Sie, so die richtigen Krieger. Und da war natürlich ein Kasernenjahr und nun so eine Kaserne, Mittelpunkt alles Drecks, aller Sünde. Nicht diese schönen Männer da, können Sie sich denken, da hingen die Mädchen außen rum wie die Hornissen, nicht? Und wie das dazu ging, da können Sie sich vorstellen. Und er sagt, Paulus, in diesem Prätorium bin ich gefangen und habe die Chance, hier den Kriegern das Evangelium zu verkündigen. Und es ist jetzt soweit, dass das Evangelium im ganzen Prätorium bekannt geworden ist. Das gab eine Bewegung. Diese armen, entwurzelten Burschen, die aus der ganzen Welt zusammengekratzt waren, um den Kaiser und den Kaiser zu schützen, nicht? Die erfahren, dass Gott ein Heil für sie hat. Und vielleicht war das noch wichtiger, als dass der Paulus da in Korinth an einem Wasser abends ein paar Frauchen erzählt, war sehr schön, da ist die Lydia zum Glauben gekommen, nicht? In Philippi, verstehen Sie, die Purpurkrämerin, der sprach zu den Frauen am Wasser. Aber ich könnte mir denken, dass für die Entwicklung des Evangeliums noch viel entscheidender war, als dieses Frauenstündchen da am Wasser in Philippi. Ob im Prätorium, im Zentrum, im Herzen der Macht Roms, der Name Jesus bekannt wurde. Junge Menschen, Krieger, Kerle, die Welt hinauszogen, den Namen Jesu auf die Lippen bekamen und dies Feuer nun hinaustrugen in alle Welt. Was ich schaffe, das hat der Paulus geschaffen. Hier steht, dass er euch erzählt, was ich schaffe. Das hat er geschaffen. Und ich glaube, dann hat die Gemeinde in Ephesus gesagt, so ist das, so ist das. Ja, dann ist natürlich gut, dass er gerade dahin geführt worden ist. Im Prätorium hätte Paulus im Leben keine Evangelisationsversammlung halten können, wenn er nicht als Gefangener da jahrelang reingekommen wäre. Nicht? Wissen Sie, meine Freunde, es ist nicht immer für uns deutlich, wie die Wege Gottes sind. Sie sind meistens sehr dunkel. Aber wenn man es mal so sehen darf wie hier, dass ein dunkler Weg sehr weise ist, dann ist das tröstlich. Dann ist das tröstlich. Und diesen Trost ist der erste, bringt der Tychikus den Leuten. Bitte seid nicht so dumm, dass er dauernd mit Gott rechtet, weil er es anders macht, als euer Vernunft will. Meine Wege sind nicht eure Wege und eure Gedanken sind nicht meine Gedanken, sagt der Herr. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, sind auch meine Gedanken höher als eure Gedanken und meine Wege höher als eure Wege. Das dürfen wir glauben und festhalten. Aber wenn man es mal sehen darf, wie beim Saulus, wie dem Paulus hier, dann ist es tröstlich. Ist deutlich, was ich meine. Und jetzt kommt's.
Es ist furchtbar warm hier, da bilde ich mir das noch wieder ein.
Dieses gräulich warm, reicht doch mal ein paar Fenster da oben für Galerie auf, Mensch. Die Leute werden ja ohnmächtig hier. Ich weiß nicht, warum der die Heizung. Bitte? Dieses Leuchtfeuer da hinten. Du, könnt ihr das? Hör, da ist der macht das. Du, hallo? Kannst du das Leuchtfeuer da ausmachen da hinten? Das ist schrecklich. Das blendet. Schön. Jetzt, bloß das eine, bloß das untere. Aber ich glaube, wenn hier steht, der Tychikus, das habe ich bloß alles gemacht, damit Sie wieder munter werden. Sehen Sie, Sie sind alle schon wieder wach. Nichts tötet mehr, als wenn wir dauernd feierlich sind, nicht wahr? Wenn da steht, dass er eure Herzen tröstet, dann sage ich, der Trost besteht darin, dass er ihnen Paulus zeigen darf, dass Gott schon weise handelt. Aber er hat noch mehr Trost. Sehen Sie, dass er eure Herzen tröstet. Ich glaube, es ist niemand beständig so trostbedürftig wie Jesus Jünger. Weil es nämlich die Leute sind, die ein sehr waches Gewissen kriegen, das beständig verklagt. Ein Weltmensch, der kann also sündigen, dass es gen Himmel schreit. Und dann erklärt er also mit fröhlicher Stirn im festen Glauben, im Leben und im Sterben, ich tue recht und scheue niemand. Das heißt, sein Gewissen ist völlig tot, nicht? Also ich kenne zum Beispiel einen Mann, der hat sich jetzt scheiden lassen von seiner Frau. Ich habe ihn gewarnt, so tun Sie das doch nicht. Nicht? Als die Frau gewissermaßen noch würde er sich scheiden lassen. Jetzt kümmert er sich ab und zu um die geschiedene Frau. Und da kommt er sich so großartig vor, dass er nicht einfach sagt, hau ab, nicht, sondern tatsächlich also noch einige Zeit und ab und zu einen Brief und ein bisschen Geld dran rückt, dass er geradezu also mit dem Tablett rumläuft mit seinem guten Werk. Verstehen Sie, wenn es gewissen wach wäre, würde er sagen, ja, aber Moment mal, das Ganze ist Sünde, nicht? Es ist unheimlich, wie die Gewissen getötet werden können. Also wenn ich diese SS-Prozesse und KZ-Prozesse jetzt so höre, wo jeder bloß sagt, ich hatte doch einen Befehl von oben, als wenn das für Sünde und Mord eine Entschuldigung wäre. Als wenn das eine Entschuldigung wäre. Und Gott hat keinen Befehl gehabt zu morden. Nicht? Und darum bleibt es Sünde vor Gott. Da können tausend Richter freisprechen. Die Gewissen sind getötet. Aber wenn einer zum Glauben kommt, dann geht es über die Erweckung des Gewissens. Nicht? Man entdeckt seinen verlorenen Zustand. Das Gewissen wird wach. Man bekommt Angst vor dem Gericht Gottes. Sind ihre Gewissen wach geworden? Und die Vergebung der Sünden ist ein Trost nur fürs Gewissen. Nur fürs Gewissen. Nehmen wir sagen, Leute, auf dass sie in ihrer Predigt haben sie immer mit Sünde und Vergebung der Sünden, Mensch, haben sie nichts anderes. Dann sage ich, so kann jemand reden, dessen Gewissen noch völlig tot ist, nicht? Wenn das Gewissen aufgewacht ist, dann hat man nur nach einem einzigen Trost verlangen. Vergebung der Sünde. Und das ist der Trost, den die Kinder Gottes einander zusprechen dürfen. Du, das Blut Jesu Christi macht dich rein von aller Sünde. Ich möchte sagen, jeder Gottesdienst, den ich halte, muss Trost sein für unruhige Gewissen. Nicht, ich glaube, ich muss die Gewissen noch ein bisschen mehr beunruhigen. Aber wenn das alles wäre, wäre es ein trauriger Gottesdienst. Man muss heimgehen und sagen, die Sünden sind vergeben. Das ist ein Wort zum Leben für gequälten Geist. Das heißt, da sie vergeben sind durch Jesu Blut, wir müssen uns helfen, den Blick auf den gekreuzigten Heiland zu richten. dass er eure Herzen tröste. Ja, wie? Ich glaube, der Tychikus, das Glückskind, sollte nach Ephesus gehen und Bibelstunden halten. Bibelstunden, wo er vom gekreuzigten Heiland sprach. Vom gekreuzigten Heiland sprach. Lieben Freunde, wenn wir von uns sprechen, das quält nur, nicht? Das quält. Ich vergesse nicht, wie der alte Bodelschwing meiner riesigen Bekenntnisversammlung anfing. Da sollte er reden über die Kirche und was weiß ich. Und da sagte er, ach, meine Freunde, wenn wir von der Kirche reden, dann reden wir meist ein bisschen zu große Worte. Und wenn wir von Jesus reden, dann reden wir immer zu wenig. Das kann man gar nicht ausschöpfen. Da wollen wir lieber von Jesus reden. Ne? Und im Augenblick war es, als wenn alles aufatmete. Gott, er redet nicht von der Kirche, er redet von Jesus. Nicht? Es war einfach tröstlich. Der Blick auf Jesus richten, das ist Trost. Der gekreuzte Heiland ist Trost. Es gibt für unruhige Gewissen keinen größeren Trost als Blick auf den Heiland, der für Sünder starb. Kennen Sie diesen Trost? Es gibt Leute, die sagen, soll ich jeden Sonntag in die Kirche gehen? Bin ich katholisch? Bin ich katholisch, die müssen das, aber wir brauchen es doch nicht. Da sage ich, wenn Ihr Gewissen so schläft, dass Sie keinen Trost brauchen, dann brauchen Sie nicht jeden Sonntag in die Kirche gehen. Aber wenn der Geist Gottes Ihr Gewissen wach gemacht hat, dann brauchen Sie jeden Sonntag den Trost des Evangeliums, dass ein Heiland für Sie gestorben ist, nicht? Dann braucht man es jeden Sonntag, diesen Trost. Wichtiger als jede Zerstreuung, die Sonntag dazwischen kommen kann. Lassen Sie mich mal eben davon sprechen, dass ich in der Seelsorge meiner Jugendarbeit eigentlich nicht anders zu tun habe, als erschrockene Jungensgewissen den Trost Evangeliums zu sagen. Zu trösten. Nicht, hier wird klar Jesus gepredigt und bekehrt euch. Und dann geschieht es, dass junge Kerle aufwachen und sich Jesus hingeben. Und dann merken sie, wie böse unser Herz ist. Dann kommt erst die Macht der Sünde zum Vorschein. Und dann kommen sie verzweifelt zu mir, Pastor Busch. Ach, die Sünde ist immer wieder mächtig. Ich will ja nicht, aber die Sünde ist mächtig. Und da wollte ich meinen Eltern jetzt gut umgehen und dann habe ich schon wieder Krach mit der Mutter und was weiß ich alles. Nun kommen all diese Sünden. Sag ich, du willst nicht. Nein, ich will nicht, aber die Sünde ist mächtig. Und da bin ich doch verworfen. Da bin ich doch verworfen. Und da ist auch große Angst und Verzweiflung. Und die freut mich nicht, wenn die Gewissen so wach werden. Wissen Sie, dass man Angst kriegt in seiner Seelenseligkeit, junge Bursche. Und dann brauche ich Ihnen oft zum Trost ein Beispiel. Ich sage, pass auf, wir haben da unten im Keller eine Heizung, eine ganz altmodische Warmwasserheizung. Da ist die Hauptsache ein großer Kessel, der auf Touren gebracht wird und dann geht der Dampf hier so ab und zu, lässt man so alle paar Stunden mal durch und dann diese Bombenhitze und läuft der Zeit kühlt dann wieder ab. Und jetzt sage ich, stell dir mal vor, der Hausmeister, der hat eine Wohnung praktischerweise im vierten Stock oben. Nimm mal den Schelten da ganz runter und ganz rauf. Der geht abends, ist also dann Sonntagabend, wir sind alle erschöpft, nicht? Und der Letzte ist weg und er schließt zu und geht nach oben und da fällt ihm plötzlich ein, Mensch, jetzt weiß ich nicht, habe ich Wasser im Kessel? Wenn er kein Wasser im Kessel hat, schmort der Kessel durch, nicht? Mensch, habe ich Wasser im Kessel? Ach, sage ich, dann guckt er auf seine Uhr und stellt fest, ob er Wasser im Kessel hat. Kann er das? Nein. Was muss er? Er muss die 3-4 Stockwerke runter und muss auf das Manometer gucken. Da muss er hingucken. Dann guckt er hin und stellt fest, ist noch Wasser genug drin. Und dann fällt ihm eben ein, ja, wie viel Uhr ist es denn eigentlich? Jetzt hat er seine Uhr oben schon liegen lassen. Und dann guckt er eben aufs Manometer, wie viel Uhr es ist. Kann er das? Nein, er guckt, er muss nach oben, da kann er auf die Uhr sehen. Und dann sage ich, siehste, wenn ich das Richtige ablesen will, dann muss ich an die richtige Stelle sehen. Wenn ich wissen will, ob Wasser im Kessel ist, muss ich auf meinem Meter sehen. Wenn ich wissen will, wie viel Uhr, muss ich die Uhr sehen. Und wenn ich ein Kind Gottes bin, dann darf ich nicht auf mich sehen. Da sehe ich immer nur Sünde und Schuld. Dann muss ich aufs Kreuz Jesu sehen. Da steht es geschrieben, ich habe dich erlöst, du bist mein. Ich kann mein Heil nicht ablesen an meinem armseligen Leben. Nach 40 Jahren Christenstand nicht. Aber ich kann am Kreuz ablesen, dass ich erkauft, erlöst, versöhnt bin, dass ich gerecht bin vor Gott am Kreuze Jesu. Und das Elend ist, dass so viele Christen dauernd hier an die falsche Stelle gucken, wenn sie wissen wollen, ob sie Kinder Gottes sind. Sehen Sie, ans Kreuz, da kann ich ablesen. In einem alten Lied heißt es, lass mich in deiner Nägel mal erblicken meine Gnadenwahl. Lass mich in deiner Nägel mal erblicken meine Gnadenwahl. Sehen Sie, das ist Trost für erschrockene Gewissen. Jesus macht gerecht. Das Blut Jesu macht mich rein von aller Sünde. Er macht gerecht vor Gott. Er ist unser Friede. Er ist unser Versöhnung, unser Opfer. Den Trost soll der Tychikus nach Ephesus bringen. Und noch ein drittes. Zieht's jetzt oder nicht? Nein? So, ich habe etwas gefragt, damit Sie wieder munter reden. Also ich habe mir überlegt, was soll das heißen, dass er eure Herzen tröstet? Indem er ihnen die Wege Gottes an Paulus klar macht. Indem er ihnen den Trost Evangeliums bringt. Und noch ein drittes. Sehen Sie, die Gemeinde in Ephesus, die war ganz bestimmt in einer äußeren, sehr schweren Situation. Die konnten nicht in so einem schönen Saal, wie wir ihn hier haben, so friedlich zusammenkommen. Da gab es immer Sturm und Verfolgung. Wenn Sie mal in der Apostelgeschichte nachlesen über die Entstehung der Christengemeinde in Ephesus, die fing mit Sturm an. Paulus hat gleich gewaltig gepredigt und dann gab es von Seiten der Wirtschaft einen großen Protest. Da ist nämlich in Ephesus war ein großer Götzentempel von der Göttin Diana und die Priester, die haben noch gar nicht gemerkt, dass da so viele Leute allmählich Christen wurden. Die waren nicht so eifrig, aber es kamen viele Leute von auswärts nach Ephesus, um den Diana-Tempel zu besuchen. Und da gab es dann auch so eine Andenkenindustrie. Souvenirs, wissen Sie? So wie am Drachenfelsen, nicht so Esel am Drachenfels oder so. Bierkrüge, Gruß am Drachenfels. Nicht? Und da gab es eine große Souvenirindustrie und die machten so kleine Nachbildungen des Tempels von Gold. Die gingen gleich aufs Ganze, nicht mit so kleinen primitiven Sachen von Mark 20. Die gingen immer aufs Ganze in Ephesus. Goldene Tempelchen und die haben sie auch verkauft. Und nun kamen viele Fremden, hörten Evangelium und reisten wieder ab mit dem Namen Jesus im Herzen, und aber im Leben kein Tempelchen mehr kaufen. Und das gab so eine wirtschaftliche Schädigung, dass also ein Bombenboykott eintrat gegen den Paulus. Müssen Sie mal lesen. Demonstration auf dem Marktplatz, am Burgplatz kamen sie zusammen und schrien bei 2 Stunden groß ist die Diana der Ephesus. Die wurde unablässig größer über dem Gebrüll. Sie können sich denken, dass in einer solchen Stadt, wo das Evangelium so einen Start hat, heißer Boden war. Und es war die Zeit, wo die Christen schon verfolgt wurden. Eine Gemeinde in der Verfolgung, wo Not ist. Menschen ihr Vermögen beschlagnahmt, kriegen das Vermögen um ihres Glaubens willen. Das ist nicht einfach. Brauchen noch gar nicht an Tod zu denken. Ihre Stelle verlieren um ihres Glaubens willen, das sind schwere Sachen. Dass er eure Herzen tröste. Ich glaube, dies ist als drittes auch dabei. Dass er die Menschen in Bedrängnis und Not trösten soll. Ja, wie tröstet man? Kinder Gottes kann man trösten, Weltmenschen nicht. Kinder Gottes kann man trösten, indem man ihnen sagt, Gott hat dich doch lieb. Ach, lieben Freunde, wie kann man trösten? Sehen Sie, mir ist das schwer, weil ich als Pfarrer immer wieder in die verzweifelte Lage komme, trösten zu sollen und kann es nicht. Und da denke ich manchmal, unser gegenseitiges Trösten bei betrübten Menschen kann einfach oft darin bestehen, dass wir das Leid und die Last des anderen mit auf unser Herz nehmen. Also der bekannte Dr. Humburg, der Bekenntnispräses im Rheinland während des Kirchenkampfs, der erzählte einmal eine kleine Geschichte, die vergesse ich nicht. Der sagte, Wie ich noch ein Junge war, war in meinem Dorf, da ich war im Bergischen geboren oder in Ferien, ich weiß nicht, da war so ein lieber Bruder und der hatte eine Tochter, die war sein ganzer Stolz. Und wie die 22 Jahre war, ist die ganz plötzlich gestorben. Und da kam er einfach nicht drüber. Er war untröstlich. Und dann besuchte ihn ein anderer alter Bruder. Und da wurde so getröstet. Und dann wurde er gefragt, ja, wie hat er das gemacht? Und so erzählte das Sumbus. Und da sagt der Alte, der Betrübte, ich habe dem ein Bild von meiner Tochter gezeigt. Und wie er das Bild nahm, habe ich gesehen, wie seine Hand gezittert hat. Da wusste ich, der hat es aufs Herz genommen, da wird es mir leichter. Humboldt sagte da, wie oft ein Trösten von Kindern Gottes besteht oft einfach darin, dass ich wirklich mal nicht nur zuhöre, sondern abnehme. Wir können einem anderen helfen, tragen. Das gibt es, nicht? Da habe ich gesehen, wie seine Hand gezittert hat und das hat ihn getröstet. Es ist eine Vollmacht, wenn man Betrübte trösten kann. Als ich in meinem Gefängnis war und meine Frau nun sehr drunter lag, weil das ja doch schrecklich war. Sie müssen denken, die Kinder waren in der Schule, nicht? Dem, die kleine Kinder sagten, anderen Aids, dein Papa ist im Gefängnis, nicht? Und so, das war ja furchtbar schwierig alles. Und da kam Dr. Humburg, dieser selbe Mann mit der Trostgeschichte, zu meiner Frau und hörte nur an, wo ist der Mann, ja, und hat so schlecht und es ist gar keine Aussicht, dass er freikommt und man kann gar nichts klären. Und dann hat er nur ein Wort gesagt, ein Wort, das dahin passt wie eine Faust aufs Auge. Er hat gesagt, er schenket mir voll ein. Und meine Frau sagte mir, also, da floss es über vom Trost. Da floss es über von Trost. Nicht einfach ein Heiland mal gezeigt, der mehr hat als all unser Jammer. Der reich ist über all unser Elend. Er schenkt mir voll ein. Da fließt über von Trost. Lieben Freunde, der Tychikus war offenbar ein Mann, der trösten konnte. Das hätten Paulus nicht mit dem Auftrag weggeschickt. Nicht? Und wir sollten uns vielleicht doch alle danach ausstrecken, dass Gott uns diese Vollmacht auch schenkt, in dieser armen Welt zu trösten.